Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Sehnsucht Mama, dein Kinderwunsch-Podcast von mir. Ich bin Lena. Ich habe eine lange Kinderwunschreise hinter mir, 6 Jahre, einige Fehlgeburten und ich bin zusätzlich Radiomoderatorin, aber auch psychologische Kinderwunschbegleitung. Also ich habe so ein paar therapeutische Weiterbildungen gemacht, systemische Therapieausbildung und EMDR, also so ein bisschen Trauma ist mit dabei und so weiter. Deswegen, das fließt hier manchmal so ein kleines bisschen mit ein. Diese Folge wird allerdings jetzt wahrscheinlich wieder in erster Linie einfach ein Erfahrungsbericht sein, weil ich so eine Reihe mache von meinen Fehlgeburten. Die ersten beiden habe ich schon erwähnt. Jetzt sind wir bei der dritten Fehlgeburt angekommen. Und die war irgendwie schon auch besonders. Also hat sich irgendwie einigermaßen lang hingezogen. Aber ich fange am besten mal am Anfang an, ne? Ich muss ein bisschen, na, wo fange ich denn an? Ich gucke mal parallel in meine Zyklus-App, hier in die MyNFP-App, weil das ist für mich wirklich wie ein Tagebuch, muss ich tatsächlich sagen. Also ich war bei diesem Zyklus, als der dann anfing, extrem enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, weil ich irgendwie nicht mehr konnte. Ich weiß gar nicht, wie lange hatte das gedauert. Das war nicht so lange. Das war ein halbes Jahr nach der letzten Fehlgeburt, dass ich dann eben wieder schwanger geworden bin. Aber ich war einfach, wir hatten ja da jetzt schon gut 3 Jahre es versucht. 2 Schwangerschaften hatten wir schon hinter uns, beziehungsweise 2 Fehlgeburten. Und irgendwann geht man einfach am Stock. So, also das ist natürlich einfach wahnsinnig anstrengend. Auch immer diese, ich habe das letztens ja auch schon mal erzählt und auch in einem Reel bei Instagram mal hochgeladen, dass das einfach, boah, das ist echt wie eine offene Wunde, ne? Dieser Kinderwunsch, der ist immer mit dabei und ich weiß, wie oft ich Angst hatte, darauf angesprochen zu werden. Also auf der einen Seite wollte ich immer gerne darüber reden, auf der anderen Seite wollte ich auf gar keinen Fall darüber reden und ich hatte die ganze Zeit einen Schmerz. Ich bin die ganze Zeit mit einem dauerhaften Schmerz herumgelaufen, der irgendwie auch immer einen Schatten so über alles gelegt hat. Also ich habe natürlich versucht, glücklich zu sein und ich habe natürlich versucht, Leichtigkeit mir zu bewahren. Aber ich wusste dann auch irgendwann gar nicht, ja, es war schwer, es war einfach wirklich schwer. Ich hatte dann zu der Zeit, wo ich jetzt bin, da hatte ich aber auch schon angefangen, meine Ausbildung zu machen, Heilpraktikerin für Psychotherapie, und habe dann eben angefangen, die Ausbildung zur systemischen System- und Familienaufstellerin zu machen. Und das hat mich zum einen abgelenkt. Das war ein anderer Weg. Das war auch für mich noch ein Ziel, dass ich dachte, was möchte ich in meinem Leben haben, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn dieser große Traum, Mama zu werden, nicht wahr wird? Was mache ich denn dann? Ich habe dann echt noch verdammt lange Jahre vor mir. Verdammt lange Jahrzehnte, wenn es gut läuft, wenn ich hoffentlich alt werde. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die ewig 100 Jahre alt und so weiter werden wollen. Ne? So, aber ne, statistisch gesehen ist, glaube ich, bei uns Frauen immer so 80, hat man immer so im Blick. Und das sind dann ja noch ein paar Jahre und ein paar Jahrzehnte. Und wie mache ich das, dass mein Leben lebenswert und schön ist und glücklich und leicht? Und ich hatte schon diesen Schmerz, den ich mit mir rumtrage, dass ich meine Mama so vermisse, weil sie so früh gestorben ist. Wie soll ich denn das jetzt auch noch schaffen, dass mein Kind oder meine Kinder oder wie auch immer nicht geboren werden? Also das war wirklich schwer und da komme ich auch in den nächsten Fehlgeburten dann noch zu, weil ich da wirklich in tiefe Abgründe geguckt habe und an tiefe Punkte gekommen bin. Und das jetzt war auch schon wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr herausfordernd, die Zeit, die ich da jetzt hatte, dann irgendwie so eben um diese dritte Schwangerschaft herum. Also da haben wir auch nochmal Urlaub gemacht, mein Mann und ich. Und ich konnte das zum Teil genießen, aber zum Teil war ich einfach, da war immer so ein bisschen so eine Schwere, so ein Schmerz, so eine Bedrückung einfach irgendwie immer mit dabei. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Deswegen war ich da eben auch wirklich enttäuscht, als das dann nicht geklappt hat mit diesem Zyklus. Genau, und dann, ich sehe das jetzt hier gerade, ich gucke gerade mal auf die Zyklus-App, genau, ich hatte einen richtigen Absacker beim Eisprung, temperaturtechnisch, und dann ging es wirklich schön hoch. Ich hatte 3 schöne Hochlagentage und dann ging die Temperatur einigermaßen hoch und ich war happy. So, ich weiß gar nicht, ob ich da mit Gynokardin gecremt habe, ob ich da Östrogen genommen habe schon. Nee, das habe ich da noch gar nicht. Da war ich, ach nee, das war noch TCM-Zeit. Da habe ich noch Akupunktur und Kräuter und so weiter. Aber da war ich schon ein bisschen nachlässig mit den Kräutern, weil wir nämlich irgendwie so irgendwo in der zweiten Zyklushälfte, natürlich, waren wir wieder auf eine Hochzeit eingeladen. Immer die zweite Zyklushälfte, oder? Immer, wenn man denkt, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Trinke ich oder trinke ich nicht? Wenn ich nicht trinke, werde ich darauf angesprochen. Wenn ich trinke, habe ich ein doofes Gefühl. Also wir waren wieder mal in der zweiten Zyklushälfte auf einer Hochzeit. Es war wunderschön. Und ich habe dann gedacht, boah Leute, was mache ich denn jetzt? Verdammte Hacke. Irgendwie, die haben alle so total leckeren Wein getrunken und total lecker so Sekt mit so Beeren und so weiter drin. Das war echt einfach irgendwie schön und ich hätte einfach gerne ausgelassen mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es doch auch nicht. Und um mich der Situation zu entziehen, bin ich auf Toilette gegangen. Und was war? Blut. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. So weit bin ich doch noch gar nicht. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, Hochlagentag 8 oder 9. Was ist das denn für ein kurzer Zyklus? Ich dachte, naja gut, aber wurde mir die Entscheidung wenigstens abgenommen, alles klar. Und dann habe ich mir ein Sektchen genommen. Ich habe natürlich mich jetzt nicht total abgeschossen, aber ich habe dann ein Sektchen getrunken und beim Essen irgendwie ein Weinchen und das war's. Also ich war trotzdem noch vorsichtig irgendwie, weil ich, selbst wenn Blut da ist, habe natürlich auch an eine Einnistungsblutung gedacht oder darauf spekuliert oder gehofft. Deswegen war ich jetzt, habe mich nicht abgeschossen. So. Ja, und dann hatte ich tatsächlich 3 Tage wirklich Hauch von Blutung. Also ich war total irritiert, weil ich eben wirklich auch ein bisschen dachte, okay, dann war es das jetzt irgendwie. Aber dann stoppte das wieder und dann am nächsten Tag war wieder nur so ein ganz kleines bisschen was mit dabei. Es war jetzt aber nicht so dieses klassische Schmierblutungsmäßige, sondern es war halt hell, das Blut. Ganz hell. Das hatte ich 3 Tage und dann hörte das wieder auf. Und dann habe ich gedacht, okay, Leute, jetzt die Hoffnung gibt Vollgas. Das war doch eine Einnistungsblutung. Und ja, dann ist aber meine Temperatur runtergesagt, einen Tag vor NMT. Und ich dachte schon, scheiße, ich hatte 2 Tage vor NMT, also bei mir wieder Hochlagen, Tag 12, habe ich negativ getestet. Also war der Schwangerschaftstest negativ. Genau, am anderen Tag ging die Temperatur runter, war ich natürlich extrem enttäuscht. Und dann ging sie aber an NMT plötzlich wieder hoch. Also NMT, ich habe das schon oft erklärt, das ist der Tag, an dem man so eigentlich seine Tage kriegen würde. In meinem Fall ist das immer so an Hochlagentag 14. Und weil ich ja meinen Eisprung meistens deutlich vor dem ersten Hochlagentag habe, ist das eigentlich schon immer relativ weit dann. Ne? Deswegen hätte ich, ja, Hochlagentag 12 hätte ich schon locker eigentlich positiv testen können oder 13 oder so, war aber nicht. Dann habe ich natürlich an NMT nochmal einen Test gemacht, aber das war auch irgendwie nicht positiv. Ich habe mir zwar eingebildet, ich sehe da eine zweite Linie, aber ihr kennt das ja auch, da kann man sich ja echt viel einbilden. Ja, und dann ging die Temperatur am nächsten Tag wieder runter. Da habe ich gedacht, was ist denn hier? Aber immer noch keine Blutung in Sicht. Ne? Dann war ich wieder enttäuscht, habe aber einen Test gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, da ist doch wirklich ein Hauch von Strich, oder? Und einen Tag später ist die Temperatur dann wieder richtig hochgegangen. Und dann hat man eine Linie gesehen. Oder dann habe ich da einen Klärbluttest gemacht. Ich gucke mal kurz parallel hier in meiner App. Ja, habe ich. Genau, und der hat dann 1 bis 2 gesagt. Genau, also 2 Tage nach NMT hatte ich dann eben einen deutlichen positiven Schwangerschaftstest. Genau. Ich kann euch natürlich, ihr ahnt es, was ich mich gefreut habe. Und dass ich dann diese Einnistungsblutung hatte. Und ich war auch so stolz irgendwie, dass ich so ein deutliches Zeichen von meinem Körper gekriegt habe, diese Einnistungsblutung. Dann war ich so super enttäuscht, weil ich das dann hinterher meiner damaligen Frauenärztin erzählt habe. Und die hat gesagt, sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist einfach totaler Humbug. Die fand auch Temperaturmessen totaler Humbug. Die war irgendwie nicht so ganz auf dem Stand. Das war wirklich absurd. Naja, jedenfalls, die hat mir halt gesagt, Einnistungsblutung gibt es nicht. Keine Ahnung. Habe ich dann von mehreren Ärzten tatsächlich gehört. Und ich habe es dann, glaube ich, auch gegoogelt. Und da haben auch einige Ärzte, glaube ich, gesagt, nee, das gibt es gar nicht. Keine Ahnung, ich finde, das gibt es. Mir hat mein Körper das deutlich gezeigt. Ich kenne andere Frauen, die hatten das auch. Also ich glaube sehr wohl, dass es sowas wie eine Einnistungsblutung gibt. Aber keine Ahnung, da scheiden sich offensichtlich die Geister. Oder vielleicht gibt es auch schon neue Erkenntnisse, die ich wieder nicht mitgekriegt habe. Ja, und dann ging das. Also ich war in dieser Schwangerschaft, war ich echt angespannt. Natürlich habe ich auch versucht, das zu genießen. Ne? Gar keine Frage, mir ist relativ schnell schlecht geworden wieder mal. Ich hatte allerdings Pickel, das ist bei mir dann immer echt ein schlechtes Zeichen gewesen, weil Pickel waren eigentlich immer ein Zeichen für, ich kriege meine Tage. Ja, naja, und dann war ich natürlich irgendwann beim Frauenarzt. Ich würde euch jetzt sehr gerne erzählen, wenn ich das erste Mal beim Frauenarzt war, aber ich weiß es nicht. Also ich habe dann natürlich mit dem Kleeblue HCG-Kontrollen gemacht und war aber auch zusätzlich beim Arzt. Also ich bin teilweise wirklich, habe ich ein Ärzte-Hopping gemacht, mal beim Hausarzt, mal bei der Frauenärztin, dann wieder bei einer anderen Frauenärztin, um mein HCG zu kontrollieren. Und der stieg wieder mal. Also ich hatte dann irgendwann 15.000, was ja eigentlich ganz schön ist, aber es war wieder nicht dieses Verdoppelte. Ne? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr meine Geschichte schon ein bisschen mitbekommen habt oder hier regelmäßig reinhört, wisst ihr, die Ultraschalltermine waren wieder echt scheiße. Oh. Leere Fruchthöhle. So. Und dann war ich wieder irgendwann auch in, also wir haben auch die Mutterbänder gezogen und so weiter und so fort, ne, alles. So, dann war ich an 6+4 beim Frauenarzt. Da hatte ich dann die 15.000 beim HCG und die Fruchthöhle war leer. Hat man wieder nichts gesehen. Dann kam natürlich wieder die Eckenhockernummer. Ich habe schon gesagt, das darf doch alles nicht wahr sein. Ey, bei 6+4 gibt es nicht wenige Frauen, die sehen da einen tollen, also schon wirklich ein Embryo mit tollem Herzschlag. Ne? Und ich wollte doch bitte auch mal das Herzchen schlagen sehen. Wieder war da eine leere Fruchthöhle. Naja, mir ist dann eben trotzdem schlecht geworden. Wann war ich denn dann wohl das nächste Mal beim Ultraschall? Kannst du das hier irgendwo sehen? Ich habe das ja alles hier notiert in dieser App, ne? Oh, jetzt lese ich hier gerade, dass ich wirklich, also wie gesagt, ich war echt angespannt und war einfach nicht gut drauf. Wen wundert's, ne? Und ich habe zwischendurch gedacht, ich zerbreche daran. Wenn ich jetzt nochmal eine Fehlgeburt habe, ich packe das nicht. Ich glaube, das gibt mir den Rest. Eine dritte Fehlgeburt, weil ich das auch einfach so unfair fand. Und dann habe ich hier aufgeschrieben, aber ich werde das schaffen. Andere Frauen hatten auch 3 Fehlgeburten oder sogar mehr. Und haben dann doch noch ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Und das werde ich auch. Ich werde glücklich schwanger sein und ein gesundes Kind zur Welt bringen. Ihr merkt, ich habe mir immer wieder das gesagt. Ne? Ich habe richtig so wie eine Affirmation. Ich wollte das anziehen. Ich wollte das immer Richtung Universum positiv formulieren. Dass es eben klappt. Ja, ach, dann hatte ich ganz viele Symptome neben Übelkeit, Zippen, Ziepen, alles Mögliche. Ne? Und dann war ich in der Ende der 8. Woche nochmal bei der Frauenärztin und da war wieder eine leere Fruchthülle. Man hat zwar einen Dottersack gesehen, aber kein Embryo und auch noch keinen Herzschlag. Und sie hat mir dann einfach schon eine Überweisung zur Ausschabung mitgegeben, hat aber gesagt, lassen Sie uns nochmal ein paar Tage warten, weil mein HCG dann irgendwie bei, irgendwann war der dann bei 30.000, dann war der irgendwann bei, dann war der sogar bei 76.000 irgendwann, ja. Genau, dann haben wir halt im Krankenhaus auch nochmal einen Ultraschall gemacht. Das war dann eben gerade 9. Woche. Und ja, da hatte ich dann eben 76.000 HCG, was ja wirklich auch eine Hausnummer ist. Aber es hatte sich eben nicht so verdoppelt, wie es soll, nicht so entwickelt. Und genau, es war eben kein Windei, weil, ach, das hatte ich dann auch zwischendurch mal gehört, dass die vorherige Schwangerschaft wohl ein Windei war. Dass dann da gar nichts drin ist. Und das hat mich irgendwie total gekränkt. Das hat mich richtig auch beschäftigt, doll. Das habe ich vergessen zu erwähnen. In der letzten Folge fällt mir gerade mal ein. Ja, und deswegen hatte mich das einfach so gefreut, dass wir da wenigstens einen Dottersack gesehen haben, weil das für mich nochmal ein Fortschritt war. Ich war zwar nicht so weit, dass ich ein Embryo gesehen habe oder einen Herzschlag, aber zumindest ein Dottersack. Das heißt ja, da ist ein Embryo angelegt gewesen, der halt noch klein ist, der sich nicht so entwickelt hat, wie er soll. Deswegen sieht man ihn nicht, ne? Ja, und dann hatte ich eben die Ausschabung. Ja, und das hatte ich wieder in dem netten Krankenhaus. Die waren da wieder alle total nett. Ich überlege gerade, ach, oh Gott, ja, das war ganz... Jetzt werde ich ein bisschen detailliert. Ich erinnere mich da jetzt gerade selber so dran. Also, genau, wer das nicht hören möchte, irgendwie so ein bisschen bildhaft... Dann lieber jetzt irgendwie vorskippen, so ein paar Minuten, ne? Oder vorspulen einfach irgendwie, genau. Also ich habe dann Zytotec genommen morgens. Damals hat man das noch gemacht, damals, so lange ist jetzt auch noch nicht her, aber da gab es Zytotec eben noch. Das ist ja sehr umstritten gewesen, weil es eben auch als Medikament zur Einleitung genommen wurde und das hat eben zum Teil Venenstürme ausgelöst. Und das ist sehr heftig. Ich weiß, wovon ich spreche, aber das nur am Rande. Und das wurde dann eben irgendwann verboten. Was ein bisschen schwierig ist, weil da kommt es halt auf Dosierung an, ne, bei Zytotec. Und dies wird einfach oft falsch dosiert und nicht richtig dosiert. Deswegen war das dann so heftig für die Frauen mit den Venenstürmen. Für eine Ausschabung war das aber, hat man anders dosiert und dann war das eigentlich hilfreich, glaube ich, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also ich habe das eben damals noch bekommen. Bei der ersten Ausschabung hatte ich, glaube ich, eine bekommen und da hat man nicht so viel gemerkt. Deswegen habe ich dieses Mal zwei bekommen und das war heftig. Also es ging wirklich zack. Ich habe die genommen zu Hause, dann ging es ins Krankenhaus und im Auto habe ich schon, ich habe das immer Krämpfe genannt, letztlich sind es Wehen, ne? Irgendwie auch. Also ich wollte wieder keine kleine Geburt machen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zugetraut habe oder nicht zugetraut habe. Ich wollte einen klaren Abschluss. Einfach, weil ich gemerkt habe wieder, mein Körper hat das noch nicht ganz verstanden. Der macht weiter. Ne? Der produziert HCG und irgendwie hat er noch nicht verstanden, dass hier intakte Schwangerschaft ist. Und deswegen wollte ich dann ein klares Ende haben. Aber das ist natürlich ganz individuell, ne? Und ich habe es ja irgendwann später dann auch anders gemacht. Aber in dieser Schwangerschaft habe ich eben, ich hatte auch die Geduld nicht. Das muss ich auch einfach leider dazu sagen. Auch ich habe meinem Körper nicht die Zeit geben können, weil ich so ungeduldig war, weil ich weitermachen wollte, weil ich mir die Zeit auch im Nacken saß. Ich war da ja dann 39, nee, da war ich 38, aber ich bin dann kurz drauf 39 geworden. Also ich hatte irgendwie einfach Zeitdruck und der Wunsch war so groß, deswegen wollte ich dann diese Ausschabung machen. Also diese Zytotec-Geschichte und dann ging das direkt los. Und dann habe ich krasse Blutung gekriegt im Auto und im Krankenhaus hatten die kein Zimmer mehr frei, dann sind wir da in so einem Abstellraum. Aber die waren alle wirklich total nett und total sweet. Und dann merkte ich halt, okay, alles klar, ich gebäre hier gerade was, als ich da eben auf der Liege lag im Krankenhaus, in diesem Abstellraum. Und dann haben wir diese Vorlage, ne? Ich hatte dann da schon so eine Vorlage bekommen. Das sind ja Matratzen, die man sich da in eine Buchs steckt. Oder die man eben auch nach so einem Eingriff dann bekommt. Und da lag was drauf. Jetzt wird es halt explizit. Also wenn ihr das nicht hören wollt, ne, einmal weiter skippen bitte. Da lag halt Gewebe auf dieser Vorlage. Weil man hat nur gesagt, was ist das, deine Niere? Ohne Witz, das sah war so groß und dann habe ich gesagt, okay, die Ausschabung können wir uns ja ein Glück jetzt sparen. Ist ja jetzt schon alles rausgekommen durch die Tabletten. Und dann haben wir eine Schwester gerufen und gefragt und haben gesagt, gucken Sie mal hier, was hier los ist. Ich glaube, wir brauchen keine Ausschabung mehr. Und sagt sie, ja, weiß ich nicht genau, das sieht aus wie eine Koagel. Eine Watt? Kannte ich bis dahin auch nicht den Begriff. Also das sind, ihr wisst es wahrscheinlich, sind diese Gewebestücke sozusagen, die mit rauskommen. Aber es war halt wirklich groß. So groß. Ich dachte, das ist die Fruchthöhle. Ja, und dann kam direkt der Arzt und hat einen Ultraschall gemacht und ich habe wirklich geblutet. Und der hat dann geschaltet und gesagt, nee, die Fruchthöhle ist noch drin. Und dann habe ich gedacht, oh, kommt jetzt so eine Wundernummer? Da ist ein Herzschlag zu sehen. Ihr merkt, ne, ich habe bis zuletzt habe ich immer Hoffnung gehabt, immer. Er hat gesagt, nee, leider nicht. Ich sehe da zwar einen angedeuteten Dottersack, aber mehr nicht. So, und okay, dann hat er gesagt, und sie verlieren ziemlich viel Blut. Ich würde sie jetzt gerne ganz dringend in den OP mitnehmen, dass wir sie vorziehen. Ja, und dann, genau, also zwei Zytotec waren wohl auch sehr heftig für mich. Deswegen, ne, hatte ich einen ziemlich starken Blutverlust. So. Und dann war die OP, ja, das geht ja dann wieder 15, 20 Minuten. Die waren alle wieder total lieb. Ich durfte mir einen Traum aussuchen und so. Aber es war natürlich weniger heiter und lustig als beim ersten Mal, also wie ich das beschrieben habe, sondern natürlich einfach echt, ich war scheiße drauf entsprechend natürlich. Und das war auch alles irgendwie ein bisschen, also es war auch interessant und spannend. Aber ja, ich hatte das ja nun schon einmal erlebt. Ja, und dann, ach genau, dann bin ich wach geworden. Und das war dann ja die Nummer, wo ich plötzlich gemerkt habe auf meinem Handy, ich wollte meinem Mann nur Bescheid sagen, ich bin wach und kannst dann demnächst kommen und mich abholen. Und dann habe ich nur gesehen, hä, wieso gratulieren die hier in dieser WhatsApp-Gruppe alle? Irgendwie hat wer Geburtstag, na egal. Dann habe ich sie erst einmal, das habe ich in harte Momente mal erzählt, glaube ich. Habe ich dann halt gesehen, okay, da hat in der Gruppe eine geschrieben, ich bin schwanger und einen positiven Test mitgeschickt, ein Bild davon. Das habe ich ein Glück in dem Moment nicht geschnallt, weil ich noch so ein bisschen benebelt und beduselt war, weil das ist natürlich vom Timing her, also ungünstiger kann es ja eigentlich gar nicht laufen, ne? Weil ich ja wusste die nicht. Ne? Ja, Und dann, ach ja, mein Mann hat mir dann Blümchen mitgebracht und wieder mein Salami-Brötchen habe ich da gekriegt. Irgendwie, ich vermisse, also ich liebe Salami und da habe ich natürlich immer in den Schwangerschaften drauf verzichtet, aber dann sofort erstmal Salami und ein Mettbrötchen rein und alles Mögliche, was eben so verboten ist, ne? Auch auf Lakritz und so habe ich verzichtet. Und das, wobei ich, wie gesagt, mir war auch übel immer und ich manchmal konnte ich das dann gar nicht essen, weil mir dann einfach noch so kurz schlecht war irgendwie. Ja. Und dann hatte ich das eben auch hinter mir, ne? Und dann war ich einfach unglücklich, ja, weil es einfach furchtbar ist natürlich, 3 Fehlgeburten zu haben, erleben zu müssen, 3-mal nicht Mama zu werden, 3-mal so eine Geschichte. Also das war schon wirklich einfach richtig, richtig brutal. Und ich lese jetzt hier gerade so ein bisschen. Ach genau, ich habe dann die Frauenärztin nochmal gewechselt innerhalb der Praxis, weil die war einfach schwierig. Ne? Das war, glaube ich, die mir dann lachend gesagt hat, als sie mir die Überweisung ins Krankenhaus gegeben hat. Ja. Nee, genau. Also ich glaube, bei der Kontrolle war das dann hinterher. Sie gesagt hat, ja, ich hatte schon welche, die hatten 7 oder 8 Fehlgeburten. Sie wollte mir damit Hoffnung machen, aber es war irgendwie alles so unbeholfen und so doof und ach, ich fand es überhaupt nicht empathisch. Man hat sie gestern relativ gut gesunken erstmal. Also ich sehe gerade, mit der Ausschabung fängt ja dann der neue Zyklus sozusagen an. Und an Zyklustag 12 hatte ich dann HCG von 605. Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Von 76.000 innerhalb von 12 Tagen runter zu rauschen mit dem HCG-Wert auf 605. Alter Belli. Also da passiert schon was im Körper, ne? Und mit der Psyche. Und also was Hormone anrichten können, wissen wir, glaube ich, alle, was die für einen Einfluss haben auf uns und auf unser Gemüt und so. Das war schon wirklich heftig. Ja, ich lese das hier gerade. Ich hatte einen richtigen Zusammenbruch dann auch und war einfach echt wirklich schlimm drauf. Und dann habe ich die Frauenärztin nochmal gewechselt innerhalb der Praxis und die war ganz toll. Die war einfach so hoffnungsvoll und irgendwie so lieb und so positiv und so. Ja, sie hat mir dann gesagt, probieren Sie das doch mal mit ASS 100 und wir lassen jetzt erstmal, ne, wegen der Gerinnung kann das sein. Ach, ich glaube, Gerinnungstest hatte ich bis dahin auch schon mal gemacht, aber so halt irgendwie. Na, und dann war ich einfach unglücklich, weil ich auch so zugenommen hatte. Ich habe halt in den Schwangerschaften immer gegen meine Übelkeit angegessen. Und nach den ersten beiden Fehlgeburten habe ich dann nochmal so ein bisschen abgenommen. Und dann klappte das irgendwie nicht mehr. Und auch jetzt habe ich dann eben, da habe ich dann richtig so eine Shake-Diät irgendwie gemacht. Weil ich dachte so, jetzt ist mir auch scheißegal. Ich esse jetzt Salat und trinke Shakes. Und ich möchte jetzt wenigstens irgendwie, wenn ich schon nicht schwanger bin, dann möchte ich auch nicht mehr so aussehen. Ne? Weil ich bin halt so ein Plauzen-Typ. Also ich habe einfach einen Bauch, weil ich auch ein bisschen Hohlkreuz habe. Und ich kann das mit dem Bauch einziehen immer nicht. Das vergesse ich immer. Und deswegen sehe ich dann halt auch meistens noch schwanger aus. Und ich glaube tatsächlich, das war dann auch der Moment, weil es war Sommer. Ja, das war der Moment, wo dann auch ein Nachbar zu mir sagte, kurz drauf, ich muss sie einfach mal fragen, kann es sein, dass sie schwanger sind? Uff, nein, nicht mehr. Scheiße, ich weiß, ich sehe so aus. Das heißt, ich habe einfach versucht abzunehmen irgendwie. Das hat aber nicht so richtig, richtig super gut geklappt. Und ich habe dann das natürlich weiter versucht irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, mit TCM, ne, und so weiter. Und irgendwie klappte das nicht. Ich habe dann, ach genau, Nestreiniger-Tee habe ich auch getrunken. Und der HCG, der sank einfach nicht so, wie er sollte, ne. Und deswegen habe ich dann irgendwann nochmal, ach genau, dann sind wir in die Kinderwunschklinik gegangen. Auch entschuldigt bitte, dass das hier jetzt gerade so, ach ja, dann fällt mir noch was ein. Dann sind wir nämlich tatsächlich in die Kinderwunschklinik gegangen, weil die tolle neue Frauenärztin halt sagte, ich weiß nicht, ob sie ihnen helfen können, weil sie werden ja schwanger. Mit dem Schwangerwerden haben sie ja kein Problem. Das Schwangerbleiben ist ihr Thema. Und in der Kinderwunschklinik helfen die ja eigentlich beim Schwangerwerden und nicht beim Schwangerbleiben. Das stimmt natürlich. Aber die haben eben natürlich auch Ideen, woran es liegen könnte, weswegen das mit dem Schwangerbleiben nicht klappt. Also sind wir dann in dem Moment zum ersten Mal in die Kinderwunschklinik gegangen. Und da habe ich halt gesagt, wir möchten keine künstliche Befruchtung. Ich möchte nur wissen, ob es irgendwas gibt, was wir machen können, was das Schwangerbleiben unterstützt. Und da kam dann halt endlich die Idee, eine Gebärmutterspiegelung machen zu lassen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch üblich, dass man erstmal 3 Fehlgeburten abwartet. Das ist aber, glaube ich, nicht mehr so. Ne? Also ich hätte es gerne eher gemacht. Ich hätte diese Gebärmutterspiegelung gerne ein bisschen eher gemacht. Dann waren wir auch beim Humangenetiker und haben dann da alles abklären lassen. Wie gesagt, Gerinnung hatten wir auch schon gemacht. Also ich. Und dann haben wir halt festgestellt auf dem Ultraschall, weil der HCG einfach nicht komplett runtergegangen ist, dass da noch Gewebereste in meiner Gebärmutter sind. Also die haben halt sehr vorsichtig ausgeschabt, was ich ja gut finde, weil da war eben noch Restgewebe drin. Und dann haben wir das, haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt nochmal eine Ausschabung. Und während dieser Ausschabung machen die gleichzeitig eine Gebärmutterspiegelung und eine Gewebeprobe entnehmen die, ne, von der Gebärmutterschleimhaut, so eine Biopsie. Und gucken halt, ob da Plasma- und Killerzellen, also zu viele aktive Killerzellen vielleicht sind. Und dann war eben auch noch die Idee, ob da ein Septum drin sein könnte. Was, das hatte ich schon mal erklärt. Ein Septum ist im Grunde so eine Ausbuchtung, was im heftigsten Fall die Gebärmutter in zwei Hälften teilt. Das ist aber jetzt eher selten der Fall, würde ich mal sagen. Und das sieht man dann wohl auch auf einem Ultraschall. Aber wenn man das in etwas kleinerer, weniger ausgeprägter Form hat, dann kann das auch dafür sorgen, dass man nicht so schnell schwanger wird, beziehungsweise dass sich da dann nichts einnisten kann, beziehungsweise dass es da einfach nicht gut ernährt wird. Selbst wenn sich das Kindchen dann da einnistet an der Stelle, wo das Septum ist, da sind keine Nährstoffe drin in dem Gewebe. Und deswegen kann es dann da nicht weiter wachsen. So, ne? Genau, also ich hatte eben dieses Septum, das war nicht groß, das wurde aber dann trotzdem entfernt und das hat mir in dem Moment so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, wow, jetzt wissen wir, woran es gelegen hat, das war das Septum. So. Und vielleicht kann ich das noch kurz sagen, weil ich in der Folge, wo ich über die zweite Fehlgeburt gesprochen habe, die zweite Fehlgeburt und die erste Ausschabung und das klang vielleicht so ein bisschen unangemessen heiter, weil wir dann uns da in dem OP irgendwie so lustig gemacht haben oder das war da so nett. Jetzt bei dieser Ausschabung war ich in einem anderen Krankenhaus und das war überhaupt nicht lustig. Also da bin ich irgendwie, die waren zwar am Anfang auch nett und ich habe auch versucht dann da irgendwie so für gute Stimmung zu sorgen im OP, aber irgendwie war das nicht ganz so und vor allem beim Aufwachen war es echt richtig fies. Also die waren überhaupt nicht so kuschelig, nett und witzig mit mir, sondern eher so, okay, weiter geht's jetzt hier. Also ich habe mich so lästig gefühlt, das war irgendwie total unangenehm und hatte dann ein bisschen wie so ein Sozialkater irgendwie nach dem Aufwachen und die wollten mir einfach kein Schmerzmittel geben. Also die wollten mir dann irgendwann eine Paracetamol geben, wo ich auch gesagt habe, nee Leute, weil also ich hatte ja schon nach der Ausschabung, nach der ersten hatte ich ja auch schon Schmerzen. Und jetzt wurde ja noch eine Gewebeprobe entnommen. Also das heißt, es war ja nicht nur in Anführungsstrichen die Ausschabung, sondern es war eben auch noch die Spiegelung plus Septumentfernung und Gewebeentnahme. Also das heißt, ich hatte einfach mehr Wunden und mehr Schmerzen dementsprechend. Also da hatte ich wirklich richtig Schmerzen und ich musste echt kämpfen. Und dann haben die mir gesagt, nee, trinken Sie erstmal einen Tee und so weiter. Und ich habe gesagt, boah, ich möchte überhaupt nicht, ich möchte jetzt einfach erstmal Schmerzmittel haben. Und dann haben die mir halt eine Tablette gegeben, wo ich ja wusste, okay, das dauert ja jetzt irgendwie locker 20 bis 30 Minuten, bis die wirkt. Und ich sage, können Sie mir nicht irgendwann einen Klopper geben, irgendwas, was funktioniert und was mal direkt so reinknallt? Also da musste ich richtig diskutieren, die waren nicht besonders nett. Und ich habe dann gedacht, okay, dann komme ich ja gleich irgendwann aufs Zimmer, da kriege ich dann erstmal einen Tee irgendwann, dann kriege ich da erstmal ein Brot oder ein Brötchen oder irgendwas. Hatte ich mich vertan. In dem Krankenhaus lief das ein bisschen anders. Da habe ich den Tee, also Essen gab es gar nicht, und den Tee habe ich halt im Aufwachraum bekommen. Und dann vom Aufwachraum sollte ich mich sofort anziehen und ins Wartezimmer gehen. Und das war sehr unangenehm irgendwie und unschön im Vergleich. Ich hatte mich auch auf was anderes eingestellt. Ein Glück war mein Mann halt da. Der hat mir dann da aus dem Krankenhauskiosk ein Brötchen geholt, weil ich hatte ja bis dahin auch noch gar nichts gegessen. Und dann haben wir, ich glaube, wirklich 2 oder 3 Stunden oder so da in diesem Wartezimmer, in dem ganz normalen Wartezimmer gesessen. Und ich wollte einfach nur nach Hause und liegen und so, ne? Ja, das war wirklich echt richtig unschön, muss ich sagen. Und dann hat das eben noch eine Weile gedauert, bis ich dann die Ergebnisse hatte von der Biopsie. Das Ganze war übrigens diese zweite Ausschabung plus Gebärmutterspiegelung, Septumentfernung, Biopsie und so weiter, habe ich einen Tag vor meinem 39. Geburtstag machen lassen. Das habe ich jetzt nicht extra so lange hingeplant, aber es gab diesen OP-Termin und ich habe dann überlegt, okay, puh, einen Tag vor meinem Geburtstag, möchte ich das? Und dann habe ich gedacht, doch, dann bringe ich das Ganze noch in meinem alten Lebensjahr hinter mich und dann starte ich in ein neues Lebensjahr mit hoffentlich neuer Hoffnung und hoffentlich irgendwelchen Erkenntnissen, die mir wieder mehr Grund zur Hoffnung geben. So, ne? Und im Grunde war das dann auch so. Also ich habe dann, leider, dann an meinem Geburtstag lag ich halt natürlich auch noch echt ein bisschen matschelig und nicht besonders gut drauf in der Gegend rum so. Und auch da wurde mir dann wieder eine Schwangerschaftsverkündung mitgeteilt. Das habe ich auch in harte Momente erzählt. War natürlich nicht ganz so günstig. Diejenige, könnt ihr euch ausdenken, hätte das vielleicht wissen können, weiß ich aber auch nicht. Aber ich habe das schon mal erzählt, man ist einfach empfindlich. Und derjenige, der mir das erzählt hat, wusste nichts von der Ausschabung. So, ne? Trotzdem tat es halt weh, weil es eben so eine Hubschwangerschaft war. So, ja, hoch haben wir auch gar nicht mitgerechnet. Hat sofort beim ersten Mal geklappt. Wirk. So, also das muss ich einfach sagen. Und das ist einfach bei 6 Jahren Kinderwunsch und einigen Fehlgeburten, und vielleicht habt ihr das auch schon eher, vielleicht habt ihr das gar nicht, dann bewundere ich euch. Aber da habe ich wirklich immer gedacht, boah, ich kann es nicht hören. Das klang in meinen Ohren immer echt unpassend verletzend. So, ich weiß, die Leute haben das so sicherlich nicht gemeint, aber es war ein ungünstiger Moment. So, ne? So spielt das Leben halt manchmal, ne? Und ist halt Kacke. Manchmal kann man nicht anders sagen. Naja, und dann habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich irgendwie wissen wollte, okay, wie ging das denn dann eigentlich weiter und wie war ich dann so drauf? Und tatsächlich hat mir sowohl dieses Septum Hoffnung gemacht, dass das der Grund gewesen sein könnte für diese 3 Fehlgeburten. Die Ärztin, super nette Ärztin in der Kinderwunschklinik, hatte allerdings gesagt, ha, sie glaubt es eigentlich eher nicht, weil so groß war das dann nicht. Ne, das, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall haben die mir auch den AMH-Wert abgenommen. Das Anti-Müller-Hormon, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das ist so ein bisschen so ein Wert, der etwas aussagt über die Eizellreserven. Wobei der sehr umstritten ist und auch nur so semi-aussagekräftig, weil man den auch wieder erhöhen kann durch gewisse Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort. Kann da sich nochmal was verändern? Und manchmal bleibt er auf einem Plateau ganz lange und dann macht er plötzlich einen ganz krassen Absacker. So, also das ist irgendwie schwer. Ne? Man kann nicht wirklich sagen, ah ja, wir sehen hier in diesem Wert, sie haben noch genau 15 Eizellen, also hauen sie rein. Oder noch genau 250 oder so, das weiß man nicht. Nichtsdestotrotz hat mich der AMH-Wert von 0,4 ein bisschen bedrückt, muss ich sagen. Also ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was ein guter Wert ist, das müsste ich mal wissen, aber manche haben halt irgendwie 1,8 oder 2,4 oder irgendwie so. Ne? Gerade jetzt sage ich mal so Anfang 20 hat man natürlich einen guten Wert. Das müsste ich jetzt nachreichen, das wüsste ich jetzt nicht, wieso der Normwert von einer Anfang 20-Jährigen ist. Aber 0,4 kann man sich, glaube ich, denken, ist jetzt nicht besonders hoch. Ich weiß, es gibt Mädels, kriege ich ja auch bei Instagram mit, die haben 0,04 oder so, ne? Also das ist, ja, aber es hat mich irgendwie bedrückt, muss ich sagen. Und dann hat es 4 Wochen gedauert tatsächlich. Ach genau, und ich hatte gedacht, okay, jetzt kann es ja nur klappen. Ich habe die Septumentfernung gehabt. Ich habe als Plan ASS 100 zu nehmen bei der nächsten Schwangerschaft. Und dann kam eben 4 Wochen danach, nach der OP, sage ich jetzt mal, nach dem Eingriff, kam dann halt das Ergebnis, dass ich eben zu viele aktive Killerzellen in meiner Gebärmutterschleimhaut habe. Und die können eben nachweislich eine Schwangerschaft verhindern, vielleicht sogar eine Einnistung auch schon verhindern und eine Schwangerschaft erschweren oder auch für Fehlgeburten sorgen. Deswegen gibt es dann eine Intralipid-Infusion oder es gibt auch noch eine andere. Also Intralipid ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch eine andere, die wohl auch sehr vielversprechend klingt. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, sorry. Könnt ihr mich im Zweifelsfall anfragen, und ganz viele Kinderwunschmädels bei Instagram kennen das auch und machen das auch und wissen das auch. Und das kann man einfach zum Eisprung nehmen, wenn man möchte, oder spätestens zum positiven Schwangerschaftstest kann man sich diese Infusion geben lassen. Genau. Ja, und damit bin ich relativ hoffnungsvoll ins neue Lebensjahr gestartet und auch in die kommenden Zyklen, weil ich eben wirklich dachte, wir haben was gefunden, wir haben jetzt wirklich was in der Hand und jetzt wissen wir, was wir machen können. Intralipid gegen die Killerzellen, ASS 100 zur besseren Durchblutung, glaube ich, ne, der Gebärmutterschleimhaut. Dann ist das Septum entfernt worden. Also jetzt haben wir doch wirklich vieles an der Hand, wo es einfach jetzt einen Grund gibt, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken. Und das hat mir wieder so ein kleines bisschen Auftrieb gegeben einfach und ein bisschen Mut gemacht. Ja, so kann ich das, glaube ich, sagen. Genau. Ja, und das war die dritte Fehlgeburt. Und damit auch die zweite und dritte Ausschabung sozusagen, die ich hatte, ne? Ja, und ich gucke gerade, wie lange es dann gedauert hat, weil vielleicht ist das noch für euch auch interessant, bis ich dann wieder schwanger geworden bin danach. Jetzt scrolle ich hier gerade wieder in der MyNFP-App rum. Genau, da also 1, 2, 3, 4, okay, das ist ein bisschen langweilig. Ich zähle mal eben nach und melde mich gleich nochmal. Oh jo, 16 Zyklen. Im 16. Zyklus bin ich schwanger geworden. Also das heißt, es war ein gutes Jahr später, bin ich dann wieder schwanger geworden. Genau, und von der Schwangerschaft und von der, ich spoilere glaube ich nicht, weil wenn ihr mir schon ein bisschen zugehört habt, wisst ihr, dass ich tatsächlich 5 Fehlgeburten hatte. Und das waren übrigens, das möchte ich immer nicht unterschlagen, weil mir das sonst einfach für die Seele so unfair und ungerecht vorkommt. Es waren allerdings 6 Kinder, weil eine war eine Zwillingsschwangerschaft. Also bei einer meiner 6 Schwangerschaften war eine Zwillingsschwangerschaft dabei. Und eine Schwangerschaft ist ja dann eben ein Glück, ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Da kann ich jetzt schon wieder heulen vor lauter Dankbarkeit, dass das noch geklappt hat, weil ich jetzt natürlich hier gerade auch echt nochmal so eintauche, ne, in die Emotionen, die ich auch da zwischendurch hatte und in diese, boah, in diese Ohnmacht und Ungewissheit, gerade in diese Ungewissheit, die macht mich echt, also die hat mich einfach so fertig gemacht, es nicht zu wissen, ob es jemals klappt. Ich hatte immer dieses innere Gefühl, dass es klappt, aber ich wusste irgendwann auch nach all den Jahren einfach nicht mehr, ob das reines Wunschdenken ist oder ob das wirklich ein Instinkt und ein Bauchgefühl ist, so, ne? Genau, also es hat dann eine Weile gedauert und in der Zeit bis zur nächsten Schwangerschaft ist auch einiges passiert. Ich glaube, ich habe dann mit TCM und Akupunktur und den Kräutern aufgehört und habe dann nochmal die Frauenärztin gewechselt und bin dann zu Frau Dr. Struck gekommen. Genau, und was wir dann gemacht haben und wie es dann weiterging, das erzähle ich dann in der nächsten Folge, also in der nächsten Reihe zu dem Thema Fehlgeburten, also zu der Folge dann die vierte Fehlgeburt, ne? Oh, manchmal kann ich gar nicht glauben, dass das wirklich so viele waren, wenn ich das erzähle. Himmel, das ist echt so anstrengend. Ach man, ey, wenn ihr da auch gerade mit zugange seid, ich schicke euch einfach so viel Kraft und so viel Hoffnung und so viel Verständnis. Ich kann das, glaube ich, so fühlen, auch was ihr da gerade fühlt, auch wenn das natürlich für jeden immer noch mal individuell ist. Aber ich glaube, so eine gewisse Schnittmenge haben wir dann irgendwie doch alle gemeinsam, wo wir uns irgendwie wiederfinden. Ne? Boah, echt ein harter Weg. Also ich drücke euch die Daumen für euer Wunder ganz fest. Genau. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich total unterstützen, indem ihr den Podcast abonniert. Indem ihr mir Sterne da lasst, am liebsten 5 Sterne, ganz egal, auf welcher Plattform ihr das hört, da gibt es, glaube ich, überall Sterne. Und wenn dann noch ein Kommentar, zum Beispiel bei Spotify oder eine Rezension bei Apple Podcast oder auch Audible oder so dazukommt, freue ich mich total, total. Und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Und ja, es wird mir natürlich auch total helfen. Also abonniert gerne und gebt mir Sterne. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge.